Aber am Ende des Tages, ey, du musst Erfahrung haben. So, du musst halt auch richtig mal tief in der Scheiße gebadet haben und du musst halt irgendwie auch mit dem Kopf runtergegangen sein und einmal vielleicht dich sogar verschluckt haben dabei, bis du wirklich begriffen hast, wie scheiße Scheiße eigentlich sein kann.
Herzlich willkommen zu Offenbart, dem bärtigsten Biblecast im Web. Hallo, Simon.
Na, was macht das mit dir?
Sorry, ich bin gerade eingeschlafen.
Ach, eingeschlafen, das ist doch schön. Da habe ich ja nichts falsch gemacht, da bist du ja quasi geblieben. Auch wenn du nicht mehr richtig geistig anwesend warst.
Ja, aber so wie man es halt in der Kirche macht, wa?
Wie jetzt? Verstehe ich gar nicht. Was willst du denn damit insinuieren?
Wir mussten ja, ne, du ja auch, du bist ja konfirmiert. Wir mussten ja als Konfirmanden, tatsächlich bin ich auch konfirmiert worden. Also,
du bist
ja
konfirmiert worden?
Nein. Ja, ich wurde konfirmiert. Das hat man mir, ja, es gab halt Geld, ne? Man kann mich kaufen.
Das merkt man im Podcast überhaupt nicht.
Ja. Da mussten wir diese albernen Unterschriften sammeln, weil ja daraus die Suggestion entsteht, dass mich der Scheiß interessiert. Und ich habe dann in der Regel eine verspiegelte Sonnenbrille getragen und einfach weitergepennt.
Das hat bestimmt, also ich meine, dass du dir die Mühe gemacht hast, eine Sonnenbrille mitzubringen, das deutet doch schon auf eine sehr starke Sozialkompetenz hin. Stimmt, wenn du pennst, pennst du, oder? Das sieht man auch, wenn du eine Sonnenbrille auf hast.
Na, ich habe ja, also meine Vorstellung war, dass ich lächel im Schlaf und dann sieht es aus, als wäre ich voll aufmerksam.
Ja, okay. Gut, abgesehen von einem Sabberfleck auf dem Oberteil. Ja, ich muss sagen, also ich habe heute den ganzen Tag hier im Talar verbracht. Ne, wenn das ausgestrahlt wird, ist die Woche schon vorbei. Aber heute, ich mache gerade so eine Armbewegung, ne, wie wenn man wie so ein Hui-Buh-Gespenst durch das Domkloster. Das ist toll mit dem Hall hier, ne? Der wird uns verfolgen. Das ist jetzt die Atmo hier, da kann man auch nichts dran machen. Ist auch ganz schön eigentlich. Aber ich sag mal, es gibt ja sehr unterschiedliche Meinungen zum Thema Talar. Einige haben ihn sehr lieb und ich meine dem Sinn nach, ja, dass es darum geht, dass der Talar einen so ein bisschen distanziert und dass das heißt, man ist quasi als Amtsperson da und nicht um sich selber zu verkündigen, ne, sagt Paulus ja auch, ne, wir predigen nicht uns selbst. Das macht ja Sinn. Ich habe nur den Eindruck, dass das heute unter heutigen Bedingungen zumindest zukünftig nicht mehr funktioniert.
Da fällt mir dazu ein, Papst Gregor der Siebte hat zwar was Ähnliches schon mal gesagt. Ne? Hier ganz klar kennt jeder 11. Jahrhundert.
Und ja, haben wir alle quasi hinter uns.
Ja, genau. Ja, kann man zumindest lesen. Naja, jedenfalls, der hat gesagt, dass das Amt des Bischofs, ja, beziehungsweise eben des Papstes, den Menschen besser macht, aber nicht, weil er dann besser wird, weil er besser ist, sondern weil das Amt quasi, das ihm ja quasi übergestülpt wird, eine geheiligte Hülle umgibt. So ein bisschen mystisch, ein bisschen diffus, ein bisschen Bullshit, aber insgesamt der Brei aus diesen drei Dingen entgibt dann den Talar.
Moment, mystisch? Diffus und Bullshit ergibt Talar. Das habe ich auch noch nicht gehört. Ja, ich weiß nicht. Also das ist natürlich schon irgendwie cool, so eine Amtskleidung oder man könnte auch sagen ein Amtskleid, ja, zu haben, das auch ordentlich Geräusche macht, wenn man damit rumwedelt. Ja, hat irgendwie schon was. Andererseits, also wie gesagt, ne, ich meine, das ist total gut, dass man eigentlich mit dem Talar als Diener des Wortes auftritt, also hinter dem Wort Gottes zurücktritt und ne, zeigt, worum es eigentlich geht, ist jetzt nicht irgendwie mich cool darzustellen, sondern auf Gott zu verweisen, wie es schon Johannes mit Jesus tut. So, aber heute ist doch irgendwie die Person, die im Talar steht, irgendwie die, das ist doch die, die den Gottesdienst feiert, ja, also da ist man doch schon irgendwie durch das das Kleid, das man trägt, stigmatisiert. Die Leute richten ihre Aufmerksamkeit darauf. Und so gut es ist, dass man weiß, wer der Ansprechpartner ist, desto problematisch finde ich auch, also ne, man muss sich ja trotzdem noch von dem distanzieren, was man macht. Man muss ja trotzdem noch sagen, okay, ich stehe hier als Person, aber gleichzeitig habe ich auch mehr zu tun, als meine Meinung zu sagen. Das musst du doch machen, ob du jetzt einen Talar trägst oder normale Klamotten. Vielleicht ist es ohne Talar noch schwieriger, aber wenn die Leute dich quasi für eine Person halten, der man nur bei Beerdigungen und Hochzeiten begegnet, das ist doch eine Riesenschwelle, das Ding.
Ja, aber warum hast du denn die hunderte Euro dafür ausgegeben, anstatt dir einfach so einen komischen weißen Kragen in dein Hemd reinzupumpen?
Okay, wir formulieren um. Warum bist du eigentlich Vikar Nordkirche? Denn das ist eine Frage des Kirchenrechts, Simon Mallow. Das steht bei Gottesdiensten und Amtshandlungen ist die Amtskleidung, Klammern, der preußische Talar zu tragen.
Ja, dann hast du, ja, dann stelle ich die Frage, warum machst du das eigentlich?
Also mal generell, jetzt schnell erklärt, drei gesagt, Minuten. Wie gesagt, ich finde es nicht generell falsch, einen Talar zu tragen. Ich glaube, dass es in Zukunft weitere Formen auch von Landeskirche geben muss, in der Gottesdienst und all das, was man so macht, anders gestaltet sein werden und werden müssen. Ne? Für viele ist es selbstverständlich, wie es jetzt ist. Andere Leute brauchen auch andere Formen und ich denke, da gehört auch die Amtskleidung dazu, denn die ist keine Frage des göttlichen Rechts, die ist es eine Sache der Geschichte, einfach der Amtskleidung, die man vor 200, 300 Jahren getragen hat und die man auch noch vor Gericht vorfindet, aber sonst kaum in der Welt. Und das ist eine Frage, die kann man auch anders beantworten. Man braucht nur gute Gründe und ich denke, die gibt es.
Boah, Alter, du bist auf jeden Fall schon richtig drin, ja, hast man, politische ich Antworten.
Ich fühle mich gerade voll wie in den Tagesthemen, so gerade auch das kurze Schweigen danach.
Ja, also ich bin auch schon fast wieder eingeschlafen, weil ich die Suche nach der Hälfte deiner Rede aufgegeben habe, nach einer Antwort zu finden und war dann damit zufrieden, dass du einfach redest.
Herzlichen Dank, du Pisser.
Gerne. Ja, ist halt nicht zu retten. Ja, wir treiben immer weiter auseinander, Lukas, das ist aber nicht schlimm. Ja, ich finde deine purpurne Mütze ganz toll, die du da aufhast. Und wir treffen uns ja hier, ja, quasi im Hinterzimmer der Theologie, ja, im kleinen schmuddeligen Eck, ja, ja. Und betreiben echte Suche nach Wahrheit, ja. Und gehen jetzt in den Bibeltext,
weil dir auch nichts mehr einfällt. Simon, ich freue mich sehr auf deine warme Stimme, wie du immer sagst, mit Markus 14, den Versen 27 bis 31.
Und Jesus sprach zu ihnen: Ihr werdet alle Ärgernis nehmen, denn es steht geschrieben: Ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Wenn ich aber auferstanden bin, will ich vor euch hingehen nach Galiläa. Petrus aber sagte zu ihm: Wenn auch alle Ärgernis nehmen, so doch ich nicht. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute in dieser Nacht, ehe denn der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Er aber redete noch weiter: Auch wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Das Gleiche sagten sie alle.
Wir reflektieren und kurieren vor. Zuletzt haben wir das Heilige Abendmahl gefeiert, meine Damen und Herren, und uns ausführlich mit den Verbindungen zu Exodus 12, also 2. Mose 12, befasst. Ja, also Jesus wiederholt nochmal die Warnung. Ja, einer von euch wird mich verraten. Alle fragen, bin ich's? Und dann verschlucken sich alle an Brot und Wein, weil er dann noch beim Austeilen sagt, ey, das ist mein Leib, ja, der für euch gegeben wird. Und das ist das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Wow. Gut, das Ganze endet vergleichsweise glimpflich. Sie singen den üblichen Lobgesang am Ende, einen Psalm wahrscheinlich, und gehen hinaus an den Ölberg. Und jetzt sind sie wieder an der Stelle, wo Jesus das gesamte Kapitel 13 lang diese ewige Rede gehalten hat. Das war ja die Sache, dass Jesus im Tempel war und da dann richtig aufgeräumt hat, wo Jesus dann beim Rausgehen aus dem Tempel noch sagte, also hier wird nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, und die Jünger dann so auf dem Ölberg wieder angekommen fragen, wie meinst du das jetzt? Und Jesus ansetzt zu dieser ewigen Rede, die uns mehrere Folgen beschäftigt hat, wo er immer wieder sagt, es wird total krass, die Welt wird untergehen, ihr werdet es merken, aber ihr werdet es nicht merken, und es wird heftig. Und jetzt sind sie wieder auf dem Ölberg, nachdem sie also das Abendmahl gefeiert haben, das Passamahl, und die Jünger gucken sich so um, so, wo pennen wir jetzt? Und Jesus sagt zu ihnen, irgendwie nochmal so eine schöne, krasse Reminder-Sache für die Rede, die er schon gehalten hat. Ihr werdet alle Ärgernis nehmen.
Total krass, ne? Also wenn man das so reinliest, ich muss ja da immer so ein bisschen stocken und denke so, hey, warum Ärger nehmen? Und wenn man so eine andere Übersetzung geht, zum Beispiel die Plastikschwert, Hoffnung für alle, macht das ganz toll. Die sagen, ja, ihr werdet euch von mir abwenden. Da ja, also, finde ich das Plastikschwert mal ganz witzig.
Du kannst ja auch eindeutig die Elberfelder ansehen, die ist ja auch immer ganz gut. Da heißt es einfach nur, ihr werdet euch alle ärgern, ja? Beziehungsweise es bedeutet auch Anstoß nehmen, zu Fall kommen oder zur Sünde verleitet werden.
Also man ist ja so als Leser so ein bisschen der Sache geneigt und eigentlich gar nicht zu verstehen, worüber denn jetzt, ja? Hey, der Arsch, ja? Lässt er sich überhaupt, also lässt er sich da ans Kreuz nageln, so ein Arsch. Ja, jetzt hauen wir ab. Hä? Was ist denn ditte? Warum werden sie sich denn über Jesus ärgern?
Ja, worüber werden sie sich ärgern, könnte man auch sagen. Ne?
Ja.
Okay, also worüber? Ärgernis nehmen. Ja, beziehungsweise deswegen macht es ja auch Sinn, noch andere Übersetzungsmöglichkeiten mit einzubeziehen. Also nicht nur, dass sie sich ärgern werden, sondern eben, was wir eben hatten, auch, dass sie zu Fall kommen oder sogar zur Sünde verleitet werden. Ich glaube, das Letztere hilft tatsächlich hierbei, darüber nachzudenken, was könnte es bedeuten. Aber es läuft alles auf die Richtung hinaus, dass die nicht zufrieden sein werden mit dem, was ist, und dass sie Tätigkeiten machen werden, die, naja, wenn man Ärger mal so nimmt als negatives Wort, nicht zum Besten dienen. So, jetzt kommt aber erstmal die Begründung. Warum wird das passieren? So, und da kommt jetzt nicht, weil ich sterbe und so, oder weil man mich fertig macht, sondern denn es steht geschrieben. Ja, also der Grund ist quasi wieder sowas wie dieses göttliche Day, das muss, griechische Wort, ne, hatten wir schon ein paar Mal, das Day, es muss so geschehen. Es ist wieder etwas, das zurückverweist aufs Alte Testament, in diesem Fall auf eine Bibelstelle aus dem Propheten Sacharja 13, Vers 7.
Da steht, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden sich zerstreuen.
Zumindest behauptet Markus, dass das da steht. Ja, es ist ein bisschen umgeformt, wenn du bei Sacharja 13,7 in der heute überlieferten Version, das ist immer die Frage, auf welchen Text er sich damals bezieht, aber wenn du es in der heute überlieferten Version liest, im sogenannten masoretischen Text, findest du folgenden Wortlaut. Schwert, mach dich auf gegen meinen Hirten, gegen den Mann, der mir der Nächste ist, spricht der Herr Zebaoth. Schlage den Hirten, dass ich die Herde zerstreue. Dann will ich meine Hand wiederkehren zu den Kleinen.
Ja gut, jetzt hat Jesus mal paraphrasiert und du haust drauf. Ja?
Ja.
Er kann ja auch nicht alles wissen.
Okay.
Ja gut, im Kern ist es ja dieselbe Aussage.
Ja, ich im kann Herzen, ja mal lesen, wie es weitergeht. Ne? Es wird ja, dann klar, dramatisch. Bei Sacharja geht es ganz generell ja um eine Endzeitstimmung, die hier berichtet wird, oder um Endzeit. Dann heißt es, und es soll geschehen in den ganzen Lande, spricht der Herr, dass zwei Teile darin ausgerottet werden sollen und untergehen, und nur der dritte Teil soll darin übrig bleiben. Und ich will den dritten Teil durchs Feuer gehen lassen und läutern, wie man Silber läutert, und ihn prüfen, wie man Gold prüft. Der wird dann meinen Namen anrufen und ich will ihn erhören. Ich sage, er ist mein Volk, und er wird sagen, der Herr ist mein Gott.
Ich denke dann so ein bisschen an die Offenbarung und frage mich tatsächlich, ist das dann danach so passiert?
Ja,
schwierig. Das ist nämlich immer der Punkt. Das ist der Punkt, der mir dann nämlich immer kommt, so Inhalte aus dem Kontext zu reißen und sie dann irgendwo einzusetzen und dann zu sagen, so ist es. Ja, das ist der Mensch in mir drin, der den Text sehr ernst nehmen möchte, kommt schon wieder an so eine Situation, so eine Stelle, da kriege ich ein bisschen Bauchschmerzen und denke mir so, ja, Jesus hat vielleicht so was Ähnliches gesagt, ja, aber der Punkt ist ja, es ist schon ganz schön konstruiert, diese Aussage.
Welche Aussage jetzt? Das Zitat oder was?
Ja, Jesus zitiert hier, na klar, aus Sacharja 13,7 und dann denke ich mir so, ja, wie wichtig ist das für den Text? Na, es ist insofern wichtig, dass man halt Propheten nimmt und quasi die Aussagen hat, die Propheten gemacht haben, und Jesus sagt das auf. Denn es hat ja eine theologische Grundprämisse, da haben wir uns ja schon mal immer wieder dran entlang gehangelt, dass ja quasi Jesu Leiden quasi ein Chokepoint, wollte ich jetzt sagen, aber ein Schlüsselmoment in der menschlichen Zeitrechnung ist, der passieren muss, damit eben die Menschheit überhaupt zu Gott zurückkehren kann. Und das ist halt vorher bestimmt, ja, prädestiniert quasi. Darüber wird es irgendwann mal eine Folge geben. aber der Punkt ist ja, dass viele prophetische Stellen, die erwähnt werden, da kann man sagen, ja, das ist so, das ist schon stimmig, aber das ist genau eine dieser Stellen, wo man sich dann sagt, wenn ich das alles hinten dran auch noch mit ernst nehme, dann gibt es entweder irgendwie eine kleine Lücke in der Geschichte, dass 2/3 des israelischen Volkes oder zumindest alle Anwesenden verreckt sind, oder ist einfach irgendwie komischerweise nicht passiert. Und dann stelle ich halt Frage an Zacharja und denke mir, haben Sie sich da eventuell geirrt, mein Herr?
Naja, also gut, ich meine, die Frage ist immer, worauf bezieht sich Jesus? Ja, also wenn er diesen einen Vers rausgreift, zitiert er ja ganz offensichtlich nicht den ganzen Text, womöglich bewusst, ja. Es kann immer sein, dass der Rest mit anklingen soll, wenn dann gibt es natürlich irgendwie Erfahrungen, die so nach diesem Motto ablaufen im ersten und zweiten und in den folgenden Jahrhunderten des Christentums. Ja, also der Hirte wird geschlagen, Jesus stirbt und das, was dann passiert und das, was er hier auch ankündigt, ist, dass ein Großteil von der Jünger sagt, ey, das war's dann wohl. Ja, vielleicht sogar fast alle. Ja, und ein paar werden geläutert durch Feuer. Also das Beispiel, das dann folgt, was wir uns gleich angucken, ist Herr Petrus. Und der wird geläutert, der steht am Kohlenfeuer, heißt es dann später ja sogar noch, und sagt so die Nummer mit Jesus, eigentlich ja doch nicht, so, und als er dann realisiert, dass da mehr dahinter steckt, dass Jesus tatsächlich eines Tages wiederkommt, beziehungsweise dass er ihm auf einmal wieder vor Augen steht, da ist er geläutert durch Feuer, ja, also immer dieses Thema von wegen, wer hält sich dann zum Glauben, wer glaubt das Ganze dann noch und unter welchen Bedingungen, das wird hier schon mit anklingen. Und wenn du jetzt denkst an die Christenverfolgung in den ersten Jahrhunderten, da war es auch so. Da sind auch manchmal 2/3, ja, mindestens abgefallen und dann gesagt, naja, okay, wenn das jetzt so hart ist, dann glaube ich doch nicht so richtig daran. So ist ja auch völlig nachvollziehbar, wenn man sich die Foltermethoden anguckt dieser Zeit. Und das ist eine Erfahrung, die Leute immer wieder machen. Also von daher kann man diesen Zacharja-Text schon in dieser Weise hier, finde ich, schon einbeziehen, wo, wenn man es jetzt natürlich auf das israelische Volk bezieht und so weiter, wie das wahrscheinlich Zacharja ja auch gedacht haben wird, wenn er sich dabei was gedacht hat, dann wird es natürlich schief, klar. Spannend an diesem Zacharja-Zitat ist ja, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Das Ich in diesem Text ist hier Gott. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, das ist im Johannesevangelium aufgehoben. So, die Schafe, ja, da kann man sich natürlich auch wieder fragen, ja, alles Schafe, ja, was soll das eigentlich? Gut, wir belassen es vielleicht für heute mal bei dem Bild, dass es also den Hirten gibt, der den Weg vorgibt und der weiß, wo es grüne Auen gibt, um Psalm 23 zu zitieren. Und die Schafe, die Leute, die mit ihm unterwegs sind und ihm überall hinfolgen. Ich meine, wenn man an unsere ersten Folgen denkt, leuchtet es total ein, ja. Die Leute sind sicherlich auch gestandene Leute, aber die rennen ihm hinterher, wo überall sie nur können. Und wenn jemand erzählt, Jesus ist in der Nähe, dann holen sie ihre Boote raus und fahren hinterher. Also, ne, es liegt irgendwie schon nahe, dieses Bild, wenn man sich die Historie da anguckt.
Es passiert halt nichts ohne den Willen Gottes. So. Ne, es ist halt, finde ich, ein wichtiger theologischer Faktor, der vielleicht gerne auch mal in unserer heutigen Zeit vergessen wird. Wann immer Dinge passieren, kann man schon mehr oder weniger sagen, irgendwie hat Gott da seine Finger mit im Spiel, ja, ob man das jetzt will oder nicht. Aber der Punkt ist, nichts passiert halt ohne den Boss, ja, und im Zweifel zumindest nichts ohne seine Genehmigung. Ja, und das ist eine ganz tiefe theologische Annahme von mir. Das verändert übrigens, Lukas, mein komplettes Verständnis von Gott. Und das hat auch tatsächlich mein Glaubensleben nochmal ganz extrem verändert, als ich das wirklich ernsthaft angenommen habe und verstanden habe, dass Gott nicht immer geile Sachen macht, sondern auch einfach mal Scheiß.
Das hat dich in die Krise gestürzt.
Ja, und aus der Krise bin ich effektiv ja auch noch nicht raus. Aber ich glaube halt nicht an den Gott der 90er Jahre. So. Und da würde ich sagen, bin ich schon mal ganz gut dabei.
Ja, es ist ein schweres Thema. Also es macht Gott alles, entscheidet er alles, führt er jede Entscheidung herbei. Zentral ist es hier ja, es geht darum, dass es geht um das Grundthema des Glaubens und um die Grundfrage. Es geht um die Erlösung, es geht um die Frage, wie können Menschen und Gott zusammenfinden. Und ich denke mal, dass es wichtig ist, dass in diesen Fragen in jedem Fall Gott handelt und Gott der Aktive ist und das Ganze in der Hand hat. Und es fähig ist, einen Weg zu gehen, der uns vielleicht nicht in allen Punkten einleuchtet, der aber funktioniert. Soweit erstmal. Wenn man dann darüber nachdenkt, ob Gott alles entscheidet, dann wird es schnell schwierig, ja, weil dann gibt es keine Freiheit mehr, dann sind unsere Gedanken determiniert, dann kannst du auch kaum noch von Verantwortung sprechen. Also da musst du aufpassen, finde ich, dass es nicht zu extrem wird. Aber gerade in diesen Fragen, und das macht das Markus-Evangelium sehr deutlich, und stellt es sehr stark heraus, wo es darum geht, was hat Gott eigentlich mit dem Tod Jesu zu tun und mit der Auferstehung und mit der Rettung der Menschheit. Da wird sehr deutlich, dass Markus herausstellt und Jesus bei Markus, dass es Gottes Weg ist, der gegangen wird. Deswegen die Frage, was fällt ihm eigentlich ein und wie können die Christen sowas glauben? Die erste Antwort ist, das Absurde ist, Gott hat's getan. Es ist sein Weg. Ja, und nicht ein beliebiger, wo man sich dann überlegen könnte, findet man den gut und will man den auch oder nicht? Sondern in erster Linie die Frage ist, wer ist Gott und kann ich ihm vertrauen?
Also ich habe letztens von einem sehr ernsten Fall aus einer Kirche hier in Berlin gehört, wo es zu einem Missbrauch kam und ziemlich üble Geschichte. Da sind bei mir Emotionen hochgekocht, ja, so und zwar sehr, sehr massive. Und ich mich wirklich gefragt habe, würde ich damit umgehen, würde mir das passieren? Was bräuchte ich, damit ich das Gefühl habe, es ist recht wiederhergestellt? Mhm. Und ich finde, wir leben in Deutschland in einer Kultur, die sehr stark davon lebt, dass wir relativ wenige Probleme haben, sagen wir mal, auch vielleicht keine sehr schwerwiegenden Probleme in der Regel. Und es gibt ganz viele andere Orte auf der Welt, wo das eben nicht der Fall ist. Und es gibt auch andere Zeiten, wo wir mit sehr viel schlimmeren Geschehnissen viel mehr konfrontiert waren, also die Menschheit. Ja. Und wenn ich mir jetzt an die Christen im Mittelalter denke, und ich rede jetzt mal nicht von irgendwelchen Unterdrückern oder so, sondern ich rede von einem Staat, der nicht in der Lage ist, auf sein Volk aufzupassen. Weil man darf sich einfach auch nicht vorstellen, dass irgendwie ein Feudalsystem die große Terrorherrschaft war, wie, weiß ich nicht, unter Hitler, sondern es gab einfach wenig staatliche Kontrolle, es gab kaum Rechtsprechung.
Das Wort staatlich alleine schon fast gar nicht.
Ja, genau. Also es ist halt, man darf sich das alles nicht vorstellen wie heute, sondern es war alles, die Staaten waren relativ schwach als in ihrem Gebilde und es gab kaum Systeme, die sozusagen solche Kontrollen hatten. Und wie sind die Menschen denn mit Unrecht umgegangen? Und wie sind die Leute zum Beispiel aber auch mit Krankheit umgegangen und mit überhaupt all den Dingen so im Leben? Und dann konnten die auch noch an Gott glauben. Ja, diese Frage stelle ich mir tatsächlich immer wieder.
Okay.
Und ich glaube, da ist das Verständnis von Gott ein völlig anderes gewesen. Und heute, jetzt komme ich nochmal auf die 90er-Jahre-Theologie zurück, heute wird irgendwie von so einem Best Friend Jesus gesprochen. Und ich kann mit diesem Best Friend Jesus ja schon seit langer Zeit nichts mehr anfangen, weil ich an diesen Best Friend Jesus überhaupt nicht mehr glaube. Aber ich glaube immer noch an Gott. Und ich glaube auch tatsächlich, dass er ein souveräner Herrscher ist und dass er tatsächlich auch über mir drüber steht. Und wenn er wollte, dann könnte ich auch einfach verschwinden von jetzt auf gleich und alle hätten vergessen, dass ich je existiert hätte. So stelle ich mir halt Gott vor. Und dann komme ich ein bisschen zu dem Punkt, dieser Gott, der beschließt, dass sein Sohn umgebracht wird, weil diese Menschheit so ein Haufen Idioten ist, ja, da geht es bei mir immer wieder darum, dass Recht hergestellt werden muss und dass irgendwie bezahlt wird. So.
Okay, das wird jetzt natürlich spannend.
Wenn man irgendwie so ein bisschen einfach ans Leben denkt, ja, es findet kein Leben statt, ohne dass Leben stirbt. So, wenn du isst, dann musst du vorher was dafür sterben. Ob das eine Pflanze ist oder ein Tier, kannst du dir aussuchen. Und ich glaube, man muss sich ein bisschen von dem Gedanken lösen, dass irgendwas kostenlos ist. Und ich glaube auch, die Erlösung ist nicht kostenlos gewesen und deswegen musste bezahlt werden. Ne, und da kommen wir ja auch ein bisschen
Simon,
hin zu der
Simon, zu dem. Simon, du bist schon voll in der Kreuzestheologie drin.
Und ja, ja, klar, können wir, aber ja, also ich komme, bei der Kreuztheologie habe ich noch mehr zu sagen,
Lukas. Genau, nee, also beziehungsweise überhaupt in der Erlösungstheologie, und ich würde sagen, das ist wichtig, du hast jetzt so einen Brückenkopf geschlagen, auf den wir aufbauen können, da kann man eine ganze Menge zu sagen. Wenn ich das jetzt tue, dann sind wir bei 90 Minuten bis 2 Stunden, und das Thema unseres Bibeltextes heute ist ja nicht im Kern dieses Ich werde den Hirten schlagen, das ist ja ein Aspekt, der hier schon drin steckt, der aber noch entfaltet wird im Markus Evangelium. So, das Verrückte, was hier passiert, wenn du hast hier das Zitat, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden sich zerstreuen, beginnt der nächste Satz von Jesus, wenn ich aber auferstanden bin, will ich vor euch hingehen nach Galiläa. Ja, also weißt du, das Flupp, ja, er erwähnt es nur so kurz, mal so verweisweise, ne? Ihr werdet euch alle aufregen, in der Bibel steht, Gott wird den Hirten schlagen und die Schafe werden sich zerstreuen, ne? So, aber wenn ich dann auferstanden bin, dann passt mal auf. So, und das ist jetzt so eine kurze Ankündigung, dann heißt es, will ich vor euch hingehen nach Galiläa. Das ist wichtig, weil das Komische ist ja, Jesus geht mit den Jüngern von Galiläa, vom Dorf, in die Stadt hinein nach Jerusalem, und dann sagt er so, okay, dann gehe ich wieder aufs Dorf hinaus. Was bedeutet, kommt dann auch nochmal zu gegebener Zeit. Aber jetzt ist der Hauptpunkt nicht diese Frage von Hirten schlagen, Schafe zerstreuen und wenn ich aber auferstanden bin. Das Ding, worüber sich Petrus jetzt mal wieder aufregt, ja, ist jetzt nicht diese Todesthematik, so, das kennt er ja schon, ne? Da hat er ja schon mal ordentlich in Markus 8 auf den Deckel bekommen, ne? Ja, geh hinter mich, Satan. So das, wo er jetzt sich drüber aufregt oder wo er anknüpft und wieder nach vorne prescht, ist dann, ja, wenn sie auch alle über dich aufregen, wenn auch alle Ärgernis nehmen, so doch nicht ich. Ja, also ich bleib bei dir. Hat er sich wahrscheinlich überlegt, nach dem Abendmahl auch so, als er auch gefragt hat, bin ich es etwa, der dich verraten wird? Nee, kann ja eigentlich nicht sein. Also, selbst wenn alle sich ärgern, werde ich mich nicht ärgern.
Ich glaube, dass auch mal wieder an dieser Stelle Petrus nicht so richtig, ihm einfach wieder mal dieses Abstraktionsvermögen fehlt. Ich finde, Petrus ist zwar ein geiler Typ, so, weil er auch ein paar gute Gedanken produziert, aber insgesamt beweist er eigentlich, dass er ein ziemlicher, ja, ein Schnellschießer ist, ein Großmaul und der ja, nicht so richtig aber nachdenkt.
Keine Frage, Mensch, ich meine, was sagt Jesus hier? Der Hirte wird geschlagen, die Schafe zerstreuen sich und deswegen werdet ihr euch aufregen. Aber wenn ich dann auferstanden bin, dann passt mal auf, wo ich dann hingehe. Ja, ich meine, da müsste man erstmal fragen, ey Meister, was meinst du denn eigentlich? So, aber Petrus denkt sich, hat eh keinen Zweck. Was, wer weiß, vielleicht macht er wieder die Markus 13 Nummer und redet 3 Stunden darüber. Und er greift zur kurzen Nummer und sagt, ach komm hier, ich bleib doch bei dir, was denkst du eigentlich? So, vielleicht regt er sich auch da schon auf und nimmt da Ärgernis daran, dass Jesus ihm das nicht zutraut. So, und jetzt kommt Jesus wieder an und sagt wieder Amen. Ja, pass auf, ich sage dir, heute in dieser Nacht, ehe denn der Hahn 2-mal kräht, wirst du mich 3-mal verleugnen. Und das Geile ist, Jesus bringt diesen krassen Satz, der auch noch so rhetorisch krass ist, ja? Also, bevor der Hahn 2-mal kräht, wirst du mich 3-mal verleugnen. Also, weißt du, das ist so eine extreme Gegenüberstellung. Alter, du schaffst es 3-mal zu sagen, ey, Jesus kenne ich nicht, bevor ein scheiß Hahn nur 2-mal gekräht hat. So. Und dann halt, und Petrus merkt es, glaube ich, gar nicht so. Ja, aber redete noch weiter. Auch wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen lassen. Das Gleiche sagten sie alle.
Ja, bisschen ja, stumpf, ne? So ein bisschen wie als du dann noch in dem, als sogar witzigerweise, ne, der Jesus ja noch beim Abendmahl sagte, hier einer von euch wird mich krass verpfeifen und eigentlich sie alle so ein bisschen hintereinander sagen, nö, eigentlich. Ja, bin ich denn? Und jetzt deutet er ja, das ist ja quasi ein anderes Thema, aber irgendwie ja auch nicht. Ja. Es geht ja schon darum, dass sich die Leute abwenden und irgendwie eiern sie schon wieder alle so ein bisschen hin und her. Und ich finde, daran merkt man auch stark, da sind die sehr scharfig, ne? Er spricht hier in den Zacharia-Vers von den Schafen, die sich zerstreuen und sie verhalten sich auch so brutalst wie Schafe. Nee. Ja. Nee. Und da denkst du ja, kannst du auch nicht ernst nehmen. Die Meute ist tatsächlich ein ganz unmündiger Haufen. Das finde ich ja immer beruhigend. Ja? Die Apostel waren wirklich noch nicht so weit, obwohl die 3 Jahre unterwegs waren.
Ja, also Petrus hat ja schon gecheckt, dass das alles nicht so einfach ist, dass man Jesus nicht vom Sterben abbringen kann, hat er schon gemerkt. Aber was Sterben eigentlich bedeutet, hat er immer noch nicht gecheckt. Also wenn ich mit dir sterben müsste, wir sagten sowas schon mit voller Überzeugung, meint es dann auch, ne? Komm, ich zeig dir, wie groß meine Liebe ist.
Und bringe mich für genau. dich um.
Und man merkt aber auch wieder, wie wichtig Petrus für die anderen ist, weil die anderen sagten halt das Gleiche, so wie so kleine Äffchen, die dann alles nachlabern. So, und sie haben alle noch nicht überblickt, was ist. Und gerade wenn Jesus, also Jesus spricht ja sehr dramatisch, ne? Ich meine, am Anfang überspringt er das so, ja, hier hat dir geschlagen, dann werde ich auferstehen, so als ob es kein Ding wäre. Aber dann sagt er, heute in dieser Nacht, ja, wirst du mich dreimal verleugnen. Also es steht direkt bevor. Mich erinnert diese Sache hier mit dem, auch wenn ich mit dir sterben müsste, immer an eine meiner Lieblingsgeschichten aus der Bibel, Johannes 11. Das ist die Geschichte davon, wie Lazarus, der Bruder von Maria und Martha, stirbt und dann von Jesus wieder auferweckt wird. Aber Jesus hat ja irgendwie keinen Bock loszugehen und verzögert das Ganze. Und dann erzählt er den Jungs, wo es lang geht, dass sie dann direkt durch Samaria durchlaufen. Was ja nicht so richtig für die Juden so Heimatland ist, ja, weil es da eben diese Spaltung durch Süd- und Nordreich gab. Und die sagen, hey, da könnten wir sterben, das ist doch gefährlich so. Und dann sagt Thomas, ja, lass uns mit ihm gehen und mit ihm sterben. Der hat auch keine Ahnung. Mhm. Also das haben sie irgendwie gerne mit dem, ja, lass uns sterben, wenn es notwendig ist.
Ja, das sind einfach schon ein krasser Haufen Poser.
Ja, aber wenn du es gerade damit verbindest, dass du, so will ich es nochmal aufnehmen, dass du am Anfang sagst, hey, es ist hart, wenn man sich vorstellt, dass Gott so etwas, so einen Weg überhaupt wählt, dass er den Weg geht, seinen eigenen Sohn leiden zu lassen oder vielleicht sogar zu schlagen, wie es hier heißt, also den Tode auszusetzen, dann ist es umso krasser, dass die Jünger diese Tiefe zu diesem Zeitpunkt auch völlig verständlich nicht einsehen können und selber noch davon reden, dass sie bereit wären zu sterben. Und das läuft auf zwei ganz unterschiedlichen Ebenen. Also die Nummer von Jesus, die wird wirklich durchgezogen und die ist unglaublich brutal und eine Selbsthingabe sondergleichen. Und die Sache, die die Jünger machen, die ist irgendwie noch so ein bisschen dahingesagt und hält der Prüfung nicht statt. Und wenn du jetzt nochmal die Sahaja-Sache einbeziehst, wie es da weitergeht, ja, dann werden die Jungs krass geläutert. Ne? Also die werden krass herausgefordert durch das, was dann wirklich passiert. Sie sind zwar Monate, vielleicht Jahre vorbereitet worden auf das, was dann passiert, und trotzdem werden sie die ersten Tage, ja, wenn man von drei Tagen ausgeht, die ersten beiden Tage überhaupt nicht sich an diese Worte erinnern und daraus Kraft ziehen, sondern überhaupt keinen Sinn daraus gewinnen können, dass auf einmal dieser Meister, der so krass drauf war und ihnen so viel Gutes getan hat, stirbt.
Ich finde, das ist tatsächlich eine der Bibelstellen, die uns auf jeden Fall immer wieder auch darauf, also so ein bisschen vorbereitet auf die Tatsache, dass es noch lange nichts damit her ist, dass man intellektuell vielleicht Dinge versteht. Am Ende ist das Fühlen und Schmecken tatsächlich immer auch noch ein wichtiger Faktor im sich merken, ja, Sachen verstehen und merken und dann etwas mit ihnen anfangen, ist einfach wichtig. Was ich übrigens da an dieser Stelle ganz spannend finde, wir können hier sehen, dass Ausbildung am Ende nichts bringt, wenn du keine Erfahrung hast. Und das finde ich halt insofern spannend, weil das so viel aussagen kann und so viel hilfreich sein kann im geistlichen Alltag von Menschen. Ich gehe jetzt mal einfach nur auf den ein, wenn es darum geht, ich werde ausgebildet gehe in Kirchen arbeiten als Pfarrer, als Diakon etc. und so weiter. Wenn die Menschen noch nichts gesehen haben von dieser Welt. Das ist halt immer meine Kritik an Hochschulen, die auf einem Berg Leute ausbilden. Da gibt's auch ganz nette Menschen und so, und man kann auch mal ein Praktikum machen. Aber am Ende des Tages, du musst Erfahrung haben. So, du musst halt auch richtig mal tief in der Scheiße gebadet haben und du musst halt irgendwie auch mit dem Kopf runtergegangen sein und einmal vielleicht dich sogar verschluckt haben dabei, bis du wirklich begriffen hast, wie scheiße Scheiße eigentlich sein kann. Und wenn du dann auftauchst und immer noch sagst, ich bin dabei, dann bist du halt geil. So. Und das ist, wie gesagt, ich will da niemanden Vorwurf machen und ich glaube, das ist auch alles ganz toll, wenn Menschen da ihre Ausbildung haben. Aber da trennt sich die Spreu vom Weizen nun mal doch. Und es ist eben eine wichtige Erfahrung und es ist eine gute Erfahrung, so die Menschen machen können, wenn sie einfach tief mal drin sind. Das unterscheidet man ja auch häufig in vielen Bereichen von Anfängern und Veteranen, so, weißt du?
Ja, genau, wobei eben die Erfahrung einen dazu macht und man das nicht einfach, man kann das nicht studieren sozusagen, ne? Das ist ja genau das, was den Jüngern passiert. Die sind 3 Jahre lang mit Jesus unterwegs und machen auch viele Erfahrungen. Nur die, auf die es am Ende ankommt, auf die kann sie niemand vorbereiten. Die müssen sie erleben. Und das gilt auch für unseren Glauben heute. Also wir können eine ganze Menge über Jesus und den Glauben wissen, aber die Erfahrung, was es bedeutet, dass Jesus stirbt und aufersteht, so die kann einem nur Gott schenken am Ende. Die muss einem widerfahren und auch in der praktischen Arbeit. Niemand kann sich aussuchen, die Erfahrung zu machen, die er braucht, auch die Leiterfahrung zu machen, die er braucht, um die Person zu sein und die Leiterin oder der Leiter zu werden, der man sein kann oder die man sein kann. Das muss einem passieren, ne? Und die Jünger checken es hier eben nicht. Und das Tröstliche daran ist doch, finde ich, auch das ist mit eingeplant, ja. Also, dass Jesus geschlagen wird und die Schafe sich zerstreuen, ist genauso drin, wie dass die Leute so insofern geläutert werden. Also, wie du sagst, ja, den Kopf in die Scheiße und dann runterschlucken. Das ist ja dein Begriff von Läuterung gerade gewesen. Das Bild. So, das ist nicht ihr Ding, das liegt nicht in ihrer Hand. Das hat Gott in seiner Hand, was auch relativ entlastend ist, weil wer würde schon freiwillig den Kopf runter, ne? So.
Genau.
Und am Ende kommst du da raus und und verdaust nochmal. Ich weiß erst, was du verdaust. Boah.
Du bist halt
geprägt und hast ein Erlebnis gemacht, das du dir nicht gewünscht hättest, das dich aber dahin gebracht hast, wo du hingehörst. Was für Petrus bedeutet, ins Herz der Jerusalemer Urgemeinde, die das Evangelium in die Welt gebracht hat, mit vielen anderen zusammen. Und diesen Weg, den sucht sich keiner aus, aber was kann man machen? Man kann halt dranbleiben, ja. Und das, was Jesus den Jüngern beigebracht hat, ist einfach mit ihm mitzulaufen und der Scheiße sozusagen nicht auszuweichen. Jetzt haben sie zwar den Versuch, sie versuchen dem auszuweichen durch Verleugnen, das werden wir sehen, aber ganz entkommen sie dem, was Gott mit ihm vorhat, dabei nicht. Und wenn man was hier mitnehmen will in diese Richtung, dann würde ich sagen, so, also die Ausrichtung dahin, sich selbst im Zweifel noch auf Gott zu beziehen, selbst im Zweifel noch an Jesus festzuhalten, auch indem man ihm einfach sagt, ich zweifle an dir, ja, oder ich bezweifle, dass du da bist, dass du gut bist, dass du mir gerade helfen willst, dann wirst du da durchgezogen. Aber du musst halt da durchgehen irgendwie, ne? Und selbst wenn du schon fast den Faden verloren hast, so wie die Jünger, dann hält Gott dich daran fest, so dass die Hoffnung dieses Textes.
Ich würde sogar noch ein bisschen weitergehen, Lukas.
Ne? Los. Step.
Und würde sagen, es ist ein relevanter Teil der Ausbildung. Ich würde sogar sagen, vielleicht sogar der relevante Teil der Ausbildung. Ohne die 3 Jahre hätten die Jünger vielleicht danach überhaupt nichts verstanden. Ja, und dann hätten die sich gesagt, ja, wer war denn der Spinner? Schulter zucken und weitergehen so. Aber tatsächlich hat ja diese 3 Jahre, die sie gemacht haben, sind ja Informationen und Erfahrungen, auf die sie dann später zurückgreifen werden. So. Stimmt, also darauf bauen sie mit ihrem Wissen diese Kirche. Aber sie können quasi, wenn man sich vorstellt, dass all das Wissen, das du anhäufst, lose Fäden sind am Ende deiner Ausbildung. Ja. Und so würde ich sagen, werden alle, die mal studiert haben und eine Ausbildung gemacht haben, tatsächlich sowas ähnliche Erfahrungen gemacht haben, beginnt sich eigentlich dieses Verfestigen und dieses Zusammenlaufen von relevanten Informationen, beginnt erst danach. Und die machen erstmal noch die Erfahrung, dass all dieses Wissen ihnen erstmal, das ist dann wieder diese Gottesebene so, ohne Gott ihnen ja auch gar nichts bringt so, dann ist erstmal Ende und sie rennen alle davon. Ja. Aber Gott ist das total bewusst und diese ganze Spezies ist aus irgendeinem Grund so konstruiert, ja, funktioniert so, dass alles Wissen nur quasi, sagen wir mal, die Verschalungen für ein Fundament sind, das überhaupt erst noch gegossen wird. Und das beginnt quasi in ihrem Scheitern.
Ja.
Und dann können sie überhaupt auf erst was Festem stehen. Und das ist, das passiert danach so. Ja, deswegen also machen die auch nichts falsch und Petrus auch nicht. Ja. Ich würde sogar sagen, die machen alles richtig und Jesus ist das auch klar.
Also würdest du sagen.
Deswegen haut er ihn vielleicht auch hier nicht auf den Sack, ja? Ja. Weil Die ganze Idiotie aus der Sache gibt ihn einfach nur zu verstehen, oder würde ich sagen, sagt sich Jesus, ja, ist halt, so sind halt Menschen. Ja, ja. Go.
Also das Fundament ihres Glaubens und der Kirche wird dann später gegossen aus den Scherben zerbrochener Gewissheiten. Kann man das so sagen, Simon?
Das hast du wunderschön gesagt. Ja, du bist ein Poet, Lukas.
Alles, was sie gelernt haben, alles, was sie gelernt haben, was sie mit Jesus erlebt haben, muss gebrochen werden, um seinen richtigen Platz zu finden. Ne? Ich glaube, also nochmal Hoffnung für uns, wenn du das Erlebnis hast, jetzt mal gesprochen an dich mit den Stöpseln im Ohr oder dich am an der Boombox oder wie auch immer. Wenn du das Erlebnis hast, dass alles zerbricht und die Gewissheiten flöten gehen, dann, ey, dann mach dich darauf gefasst, dass ein neues Fundament gegossen wird. So.
Aber das ist ganz wichtig, dass dieses Fundament ganz anders aussehen wird, als du es annimmst.
Genau, und das Ding ist, es ist auch, wäre auch eine zu einfache Verheißung, wenn man einfach sagt, ne, und immer wenn du Zweifel hast und alles scheiße ist, dann wird
schon gut. Alles gut. Ja, genau, am Arsch.
Aber, es gibt, also Betongießen, habe ich gelernt, ist ziemlich komplex. So, es kann eine ganze Menge schief gehen und es kann eine ganze Menge auch neu gemacht werden müssen. Was wir anbieten können als Offenbart Podcast ist nicht dir die richtige Anleitung zum Betongießen zu geben, ja, zum Fundament legen, sondern wir können dafür beten, dass der Oberbetonbaumeister das sind bei dir alles gut zusammenfügt. Von daher sind wir schon wieder an unserer beliebtesten Stelle, an der wir eine Einladung aussprechen, und das ist
das Ende.
Schreib Kommentare.
Nein, eigentlich meinte ich, Simon. du kannst dein Gebetsanliegen oder deine Fragen gerne mit uns teilen. Wir behandeln das alles vertraulich und geben das nicht weiter. Ja, höchstens aneinander, wenn es dir recht ist. Das kannst du uns schreiben, wie du magst. Und dann beten wir gerne für dich oder hören uns das auch einfach bloß an, sozusagen. Dann machen wir das und euch da draußen oder da drin, wo auch immer ihr seid.
Möge die Bärtigkeit mit euch sein, ne?
Bleibt bärtig.